Kennt ihr das Gefühl der Machtlosigkeit, der Ratlosigkeit, wenn ein guter Freund, vielleicht der Bruder, die Schwester, vielleicht das eigene Kind dabei sind, eine große Dummheit zu machen? Vielleicht sind das falsche Freunde, die sie in Schwierigkeiten bringen. Vielleicht eine Frau, die ihm den Kopf verdreht hat. Oder die Entscheidung, die Schule zu schmeißen, vielleicht eine Ausbildung abzubrechen. Dummheit hat viele Gesichter. Und vier von diesen Gesichtern wollen wir uns heute anschauen. Ich bin schon lange fasziniert von einem Buch in der Bibel, nämlich das Buch der Sprüche. Findet das im Alten Testament, gleich nach den Psalmen. Und dieses Buch, es entlarvt viele Arten von Dummheit. Und es lehrt auch, wie wir Dummheit überwinden können und wie wir lernen, klug zu leben. Das Buch der Sprüche hat interessanterweise vor allem vier große Charaktere, die immer wieder auftauchen. Und sie werden in der deutschen Bibel gewöhnlich oder fast immer mit Toren oder halt eben dummen Leuten, ja, Toren ist ja ein alter Begriff, übersetzt. Aber im Original, im Hebräischen, haben sie verschiedene Begriffe und sie beschreiben auch verschiedene Charaktere und die wollen wir uns heute in dieser Predigt gemeinsam anschauen. Und der erste Charakter, der dort auftritt, ist der Unerfahrene, im Hebräischen Petit. Und er taucht gleich zu Beginn des Buches auf und an ihn ist auch das meiste in diesem Buch gerichtet. Dort lesen wir nämlich dann im Buch der Sprüche, Kapitel 1, die ersten vier Verse. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede. Dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die, hier übersetzt, die Unverständigen, ja, oder man kann sagen die Unerfahrenen, klug werden und die Jünglinge vernünftig besonnen. Ich kann unmöglich natürlich alle Sprüche über den Unerfahrenen hier heute in der Predigt vorlesen. Ich habe es mir dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, jeden Tag ein paar Verse aus dem Buch der Sprüche zu lesen und so selbst auch zu lernen. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die man immer wieder mal tun sollte, im Buch der Sprüche zu lesen und dort Weisheit zu lernen. Der Unerfahrene, er ist nicht geistig beschränkt. Also er ist eigentlich nicht, sag ich mal, doof. Er ist auch nicht gegen Weisheit grundsätzlich dagegen eingestellt. Aber er hat einfach bisher wenig mit dem Leben und mit der Weisheit vielleicht sich darüber Gedanken gemacht, damit befasst. Er hat vieles noch nicht erlebt, wenig gelernt und eigentlich so gut schafft. Und weil er unerfahren ist, ist er leichtgläubig, leicht zu täuschen und leicht zu beeinflussen. So wie auch in dem Vers 4 wird der Unerfahrene dann auch oft mit dem Jüngling, mit dem jungen Mann gleichgesetzt. Kinder, ja, wir haben gerade die Erstklässler hier vorne gesehen, auch Jugendliche, junge Leute, auch junge Erwachsene, so wie ich, sind gewöhnlich nicht so erfahren. Und das ganze Buch der Sprüche richtet Salomo, der als der weiseste Mensch der Erde gilt, er richtet das an seinen Sohn. Und ich denke, damit richtet er es nicht nur an seinen Sohn oder seine Söhne, sondern auch an all die unerfahrenen Jungen oder vielleicht auch schon etwas älteren Menschen, denen Erfahrung fehlt, um halt eben zu lernen. Er versucht, Weisheit zu lehren und vor Dummheiten zu warnen. Denn der Unerfahrene, er braucht Anleitung, er braucht Korrektur, er braucht Ermutigung, er braucht einen Vater. Ja, daher kommt ja dieser Sohn-Begriff oder auch eine Mutter. Er braucht gute Erziehung. Und es ist gut, wenn der Unerfahrene aus den Fehlern anderer lernt, aber wie Waldemar schon am Anfang gesagt hat, manchmal lernt man bestimmte Dinge auch nur aus der eigenen bitteren Erfahrung. Und der Unerfahrene braucht jemanden, der in sein Leben hineinsprechen darf, der ihm Tipps geben kann, der ihm auch die Wahrheit sagen darf, ja, nicht nur schön nach dem Mund redet. Und ich denke, in jungen Jahren sind das sicherlich die Eltern, sie sollten es sein. Später, im Teenie-Alter, vielleicht als junge Erwachsenen, kommen meistens noch andere Menschen dazu. Und ich denke, ein sehr passender Begriff für diese Menschen ist der Begriff des Mentors. Das ist ja heute auch ein sehr geläufiger Begriff, und interessanterweise wünschen sich gerade viele junge Leute heute Mentoren. Also quasi Leute, die sie bei der Hand nehmen und sie einführen in viele neue Bereiche, in denen sie sich eben nicht auskennen. Die Frage ist, wie finde ich einen Mentor? Niemand weiß alles und ist in allen Dingen erfahren, und deshalb brauchen wir Mentoren, ganz besonders, wenn wir jung sind. Und wir alle stehen auf den Schultern von Generationen, die vor uns gelebt haben, und wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Die Frage ist, wer darf in mein Leben hineinsprechen? Wer darf die harten Fragen stellen? Wer nimmt mich bei der Hand, wenn ich durch ein unbekanntes Gebiet gehe? Und ich persönlich bin so dankbar für einige Mentoren, die sich in mich investiert haben, noch immer noch investieren. Sie haben mir viel geholfen, persönlich und auch geistlich zu reifen. Und wenn du noch keinen Mentor hast, such dir unbedingt jemanden. Das kann ich nur empfehlen. Und hier ein paar Tipps, wie man das machen kann. Also als erstes würde ich 3, vielleicht 5 Bereiche, Fragen, Probleme aufschreiben, wo du merkst, da bin ich unerfahren, da brauche ich Hilfe. Dann hast du schon mal was schwarz auf weiß. Und dann fang an zu beten und zu überlegen, wer könnte in diesem Bereich schon Erfahrung gemacht haben? Wer hat diese Herausforderungen, vor denen du stehst, schon einmal gut gemeistert? Und dann kannst du diese Person, vielleicht sind es auch verschiedene Personen, die halt verschiedene Erfahrungshorizonte haben, kannst du sie bitten, sagen, können wir uns vielleicht einmal treffen? Ich habe da ein paar Fragen. Und dann fragst du sie, ob diese Person für dich beten kann und ob sie dir helfen kann. Und ich glaube, niemand, der helfen kann, wird es dir auch ausschlagen. Ja? Wie man das dann gestaltet, das kann ja ganz verschieden sein. Das kann eine einmalige Sache sein, vielleicht auch über eine längere Zeit. Vielleicht entsteht daraus eine Beziehung, die über viele Jahre geht, wo man wirklich einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter gefunden hat. Nun, vielleicht ein paar Hilfestellungen für das Mentorengespräch, vielleicht habt ihr das noch nie gemacht. Ich habe 6 Fragen gefunden, die ich sehr hilfreich fand und die auch ganz einfach sind, die man einfach in jedem Gespräch verwenden kann, um so dem vielleicht jungen, unerfahrenen Mann oder der jungen, unerfahrenen Frau weiterzuhelfen. Die erste Frage ist fast schon eine Selbstverständlichkeit, aber sie ist wichtig. Wie geht es dir? Um ins Gespräch zu kommen, auch wirklich zu hören, wo steht die Person gerade? Was läuft gerade gut? Ja, vielleicht, wo sind die Erfolge? Wo hat man gerade vielleicht Siege errungen? Ja, es ist immer gut, wenn wir auch das Gute sehen, uns daran erinnern und das auch bewusst wahrnehmen. Weil leider ist es häufig umgekehrt. Wir sehen nur die Probleme und das Gute vergessen wir, und dadurch werden wir zu undankbaren und auch sehr eigenartigen Menschen. Die dritte Frage hat dann schon wieder mit den Problemen zu tun. Also, was sind die größten Herausforderungen oder vielleicht die eine große Herausforderung? Das könnte eine dieser Fragen sein oder vielleicht auch mehrere. Und dann die vierte Frage ist ganz wichtig. Nicht gleich eine Antwort zu geben, sondern weiter zu fragen, was planst du? Was denkst du, wie du diese Herausforderung meistern kannst? Vielleicht hat die Person ja schon eine sehr gute Idee, und wir können sie nur noch darin bestärken, das zu tun. Vielleicht hat sie eine gute Idee, die ein paar Schwächen hat oder ein paar Risiken birgt, wo man dann gemeinsam eine Lösung findet. Vielleicht merken wir, oh, die Person hat wirklich, ist da total auf dem falschen Weg, und wir müssen da stärker korrektiv eingreifen. Was planst du, wie planst du die Herausforderung zu meistern? Und die fünfte Frage, wie kann ich dir helfen? Ja, das ist fast eine Selbstverständlichkeit für einen Mentor, dass man auch ganz konkret sagt, okay, was ist mein Part? Wie kann ich dir? Ne? Brauchst du einen Rat? Brauchst du vielleicht Unterstützung? Vielleicht auch ganz konkret Begleitung. Und die letzte Frage für uns Christen, denke ich, sehr wichtig. Wie kann ich für dich beten? Ja, das ist nicht nur etwas, das wir mit unserem Verstand lösen, sondern da ist auch ein geistlicher Prozess, der dort stattfindet. Und deswegen brauchen wir Gebet. Und das wollen wir auch bewusst in diesen Beziehungen aufbauen. Nur weil wir dumm und unerfahren geboren sind, müssen wir nicht dumm sterben. Und wir dürfen Hilfe erfahren und wir dürfen anderen Hilfe geben. Das ist der Unerfahrene. Einer, der sehr häufig im Buch der Sprüche vorkommt und dort Hilfe erfährt. Der zweite Charakter, den wir hier sehen, ist schon ein bisschen schwieriger. Das ist der Dickkopf. Im Hebräischen heißt es Kessil. Während beim Unerfahrenen einfach etwas Wissen und Erfahrung fehlt, hat der Dickkopf ein größeres Problem. Auch im ersten Kapitel möchte ich vorlesen, ganz zum Ende, Vers 29 bis 33. Dort wird etwas von diesem Dickkopf beschrieben. Die Weisheit spricht, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten, darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod. Und die Toren, ja, hier ist wieder der Tor, aber gemeint ist der Dickkopf, bringen ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Wenn man dann noch ein paar andere Stellen dazu nimmt, wo der Dickkopf auftritt, da merken wir, er wird beschrieben als etwas träge im Denken und ein bisschen schwer von Begriff. Und das liegt aber nicht so sehr, dass er nicht intelligent ist, sondern das liegt daran, dass er eigensinnig und dickköpfig ist. Und aus Faulheit und vielleicht auch einfach Kurzsichtigkeit lehnt er es ab, etwas von anderen anzunehmen. Und weil er sich nicht korrigieren lässt und nicht belehren lässt, trifft er immer wieder genau die falsche Entscheidung. Und natürlich sind dann an den Folgen immer die anderen schuld. Ich weiß nicht, an wen du gerade denkst. Ich habe gehört, das kommt in den besten Familien vor. Und das Problem ist, für einen Dickkopf sind alle anderen die Dummen. Nur er selbst, er ist immer richtig. Und selbst Salomo in seiner Weisheit, er bleibt ein Stück ratlos mit diesem Charakter. Denn was redet man einem Menschen, der beratungsresistent ist? Und selbst wenn man ihm harte Strafen androht, helfen die selten. Sondern meistens bestätigen sie den Dickkopf eigentlich nur in seiner Meinung, dass er richtig ist und alle anderen falsch. Und Salomo hat dann doch einen Vorschlag. Und zwar sagt er, ich sage das mal mit eigenen Worten, halt dem Dickkopf den Spiegel vor. Spiegel ihm mal, wie er sich benimmt, was er da sagt und tut. Und vielleicht erkennt er da in diesem Prozess, ja, das ist so die letzte Hoffnung, vielleicht erkennt er seine eigene Dummheit und ist bereit, sich zu ändern. Hier ein kleiner Selbsttest, wie dickköpfig ich bin. Die erste Frage für den Selbsttest ist, hast du das Gefühl, dass du von überwiegend dummen Leuten umgeben bist? Die zweite Frage, scheint es dir so, dass die Menschen deinen klugen Gedanken meistens nicht folgen können? Drittens, hast du den Eindruck, dass die meisten Menschen sich das Leben viel zu kompliziert machen? Und die vierte Frage in dem Selbsttest, wenn etwas schief geht, sind dann zu 90% die anderen schuld? Und eine fünfte Frage, ich treffe selber selten Menschen, die mir einen klugen Rat geben können. Und wenn du mehr als zwei Fragen mit Ja beantwortet hast, dann bist du entweder der klügste Mensch der Welt oder du hast eine Neigung zur Dickköpfigkeit. Aber die gute Botschaft ist, Dickköpfigkeit ist heilbar. Und ein wichtiger Schritt zur Erkenntnis ist die Selbsterkenntnis. Und das Buch der Sprüche hat auch eine gute Medizin für dickköpfige Menschen. Bitte eine Person, der du vertraust, wo du denkst, dass die doch halbwegs normal ist, ja, und dir keinen schlechten Rat geben wird, bitte diese Person, die einen Rat zu geben in irgendeiner Sache. Es kann eine Kleinigkeit sein, keine große Sache. Einfach eine Person um einen Rat bitten. Und dann tust du genau das, was diese Person dir geraten hast, auch wenn dir das dumm vorkommt. Und ich verspreche dir, wenn du diese Übung einige Male wiederholst, dann wird es besser und schon bald werden dich die Menschen für einen klugen Menschen halten. Und wenn du besonders hart im Nehmen bist, ja, das ist wirklich nur für die ganz Harten, dann kannst du auch einen Freund um eine ehrliche Meinung bitten und ihn fragen, denkst du, dass ich dickköpfig bin? Aber dann nicht zurückschlagen, bitte. Spaß beiseite. Dickköpfigkeit ist ein ernstes Problem. Denn wenn wir nicht korrekturbereit, wenn wir nicht lernbereit sind, dann können wir keine Jünger Jesu sein. Denn Jünger zu sein heißt per Definition, ein Lernender zu sein. Einer, der ständig lernt. Herr Waldemar hat das auch am Anfang schon gesagt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da liegt das ganz große Problem mit dem Dickköpfigen. Die dritte Person, die hier auftaucht, ist sehr schwierig zu übersetzen, einen treffenden deutschen Begriff zu finden. Ich habe das jetzt mal so Dummschwätzer genannt. Wir werden gleich sehen, was ihn auszeichnet. Im Hebräischen heißt er Evil. Und der Dummschwätzer, der hat viel gemeinsam mit dem Dickkopf. Ja, manchmal wird er sogar synonym verwendet, der Begriff. Er ist genauso arrogant, manchmal geistig ein bisschen träge, grob und stur. Und was ihn auszeichnet, das ist sein Mundwerk. Er redet sich um Kopf und Kragen. Ich möchte mal zwei Sprüche vorlesen, die das so ein bisschen auf den Punkt bringen. Einmal in Sprüche Kapitel 10, Vers 14. Die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, aber die Toren, also die Dummschwätzer in diesem Fall, der Torenmund führt schnell zum Verderben. Und das Interessante ist, dass Salomo dann in Kapitel 17, Vers 28 auch nochmal etwas zum Dummschwätzer sagt. Er sagt, auch ein Tor, also ein Dummschwätzer, wenn er schwiege, also wenn er schweigen würde, würde für weise gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte. Der Dummschwätzer, er hat nicht nur eine leichte Zunge, sondern er nimmt es auch sonst nicht allzu schwer. Ja, wir merken, in verschiedenen Versen taucht er immer wieder auf und er hat kein Problem zum Beispiel zu lügen oder ein bisschen zu betrügen oder vielleicht ein bisschen das Recht zu biegen. Das ist alles keine Schwierigkeit für ihn. Und ein Dummschwätzer hört und erkennt man von Weitem und er selbst ist sich dessen auch ganz bewusst. Und er hält sein Geschwätz für eine Tugend, mit der er dann rumprahlen kann. Und wenn man sich anschaut, welche Spur ein solcher Mensch hinterlässt, sind halt Zank, Streit und Ärger. Und bei ihm merkt man dann am deutlichsten, dass Dummheit kein Zustand ist, sondern eine Einstellung. Dem Dummschwätzer zu helfen, ist praktisch unmöglich. Zumindest nicht, solange er nicht seine Einstellung selber ändert. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, aufzuhören, ein Dummschwätzer zu sein. Wie wir schon gelesen haben, ja? Einfach den Mund zumachen, okay? Und dem inneren Drang widerstehen, weiter zu sprechen. Und wenn du diesen Reflex erst einige Male widerstanden hast, dann lernst du schnell, dass es viele interessante Dinge zu hören gibt und zu lernen. Und erst wenn man gelernt hat, dieses Redebedürfnis zu widerstehen und bewusst zuzuhören, dann darf man eine Übung für fortgeschrittene Dummschwätzer machen, nämlich man darf dann vorsichtig nachfragen oder das Gesagte mit eigenen Worten wiederholen, um sicherzustellen, dass man den anderen wirklich richtig verstanden hat. Und ihr könnt euch denken, dass eine Person, die gelernt hat, ihr Mundwerk zu beherrschen, auch ohne größere Schwierigkeiten dann die anderen Unbeherrschtheiten in den Griff bekommt. Und tatsächlich könnte man schnell für einen weisen Menschen gehalten werden. Nicht, weil man so viel Weises gesagt hat, das muss man gar nicht, sondern weil man einfach gut zugehört hat. Der vierte Charakter, der hier auftaucht, das ist ein übler Bursche. Ich habe ihn mal den Verächter genannt, im Hebräischen Nabal. Der Verächter, das ist der, der zum Beispiel in Psalm 14, Vers 1 behauptet, es gibt keinen Gott. Und auch entsprechend sein Leben gestaltet. Er verachtet Gott, er verachtet Gottes guten Willen und er ist auch gemein und bösartig gegenüber allem und jedem. Er leugnet Gott, er widersetzt sich Gottes Willen, er lebt im wahrsten Sinne des Wortes gottlos. Man könnte ihn auch den Gottlosen nennen. Und da merken wir, das hat mit seinen Fähigkeiten überhaupt gar nichts zu tun. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem, das der Verächter hat, sind seine Beziehungen. Und wir finden in der Bibel auch einen Mann, der den Nabal, den Verächter, wieder verkörpert wie kein anderer. Und der heißt, Überraschung, Nabal. wie der Name schon sagt. Es ist aus dem Samuelbuch, kommt aus der David-Geschichte. Und zwar, Nabal ist ein reicher Mann, der David, der sich auf der Flucht befindet vor König Saul, in dieser Zeit quasi schamlos ausnutzt. Er lässt ihn Arbeit verrichten mit dem Versprechen, ihn zu belohnen, aber als dann die Zeit der Belohnung kommt, hält er einfach nicht sein Wort und verweigert ihm den gerechten Lohn und für die ganze Truppe. Und Nabals Frau entpuppt sich dann als sein genaues Gegenteil, nämlich als eine sehr weise Frau, und sie hält David dann davon ab, Nabal zu töten, denn sie weiß, dass Gott selbst Nabal bestrafen wird. Und kurze Zeit später, das ist sehr interessant in dieser Geschichte zu sehen, kurze Zeit später stirbt Nabal an einem Herzinfarkt. Gott bewahre uns vor Verächtern und davor, Verächter zu werden. Aber leider ist es so, dass es mehr Verächter gibt, als wir befürchten. Ich erinnere mich zum Beispiel an Geschichten von meinen Eltern und auch von vielen anderen Leuten, die in der Sowjetunion zur Schule gegangen sind. Ich vermute, einige von euch werden das auch so berichten wissen, dass manchmal total anständige und gute Lehrer plötzlich zu Furien werden und versuchen mit allen Mitteln, Kinder, die aus christlichen Familien kamen, irgendwie zum Atheismus zu bekehren, und wenn das nicht klappte, sie dann so zu schikanieren und ihnen die Hölle heiß zu machen in der Schule. Und ich glaube, sie sind ein Sinnbild für Nabal, für solche Verächter. Aber auch in Deutschland sind Verächter weit verbreitet. Und das Traurigste ist, dass sogar einige der Professoren der Theologie zu diesen Menschen gehören. Zu diesen Gottlosen und Feinden des Evangeliums. Sie haben Gott für tot erklärt und haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht. Und das sagen sie selbst, das verheimlichen sie nicht. Sie haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, jungen Studenten, die kommen, um Theologie zu studieren an der Universität, den Glauben auszutreiben. Das geben sie offen zu. Und diese Studenten unterrichten dann später in den Schulen Religionsunterricht oder auch andere Fächer oder werden Pastoren in den Kirchen. Und letztens erfuhr ich von einem meiner Kollegen, der Flüchtlingsarbeit macht, dass er von solchen Pastoren sogar Hausverbot erteilt bekommen hat in allen Flüchtlingsheimen einer Stadt. Nur, weil er mit den Flüchtlingen über ihren Glauben gesprochen hat. Klugheit und Dummheit sind nicht eine Frage der Intelligenz oder der Kompetenz, sondern der Einstellung und der Beziehung zu Gott, zu meinen Mitmenschen und zu mir selbst. Und erst wenn wir uns Gott unterordnen und unsere eigene Dummheit und Unzulänglichkeit eingestehen, werden wir befreit und befähigt, klug zu leben. Die Bibel nennt das, diesen Prozess der Umkehr, Buße. Und der Schlüssel zu einem klugen Leben ist die Abkehr von mir selbst, wo ich selbst mich für den Klügsten und Besten und vielleicht für das Zentrum der Welt halte. Und wo ich mich Gott zuwende und im Glauben, im Vertrauen auf Jesus, den Erlöser. Denn Jesus selbst sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott sei Dank gibt es auch Zeugnisse von Professoren, die umgekehrt sind und die echte Freude und Erfüllung finden konnten im Glauben an Jesus. Ich denke da zum Beispiel an Professor Eta Lindemann, der früher genauso ein Gottesverächter war und diese ganze Theologie vertreten hat und auch andere Studenten vom Glauben abgebracht hat, weil er behauptet hat, dass die Bibel nicht stimmt und so weiter, dass das alles Märchen sind, Mythen. Und dann halt eben Gott selbst begegnet ist und eine persönliche Begegnung hat und gemerkt hat, dass das alles falsch ist, ideologisch, ja, einfach vielleicht auch so wirklich verächtlich. Und dann umgekehrt ist und sogar Bücher geschrieben hat zu diesem Thema, um zu entlarven, was eigentlich hinter einer der sogenannten liberalen Theologie steckt. Nämlich ein System, das ganz bewusst Gott und auch die Menschen verachtet und niederzumachen versucht. Das ist ein Beispiel. Und wenn du merkst, dass du persönlich keine Beziehung mit Gott hast, dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte ist, du wirst niemals klug leben lernen, ohne eine Beziehung zu Gott, deinem Schöpfer, deinem Erlöser und deinem Richter. Und die gute Nachricht ist, Gott bietet dir diese Beziehung heute an. Er lädt dich ein, im Vertrauen auf Jesus zu setzen, deine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. So wie Leon das beschrieben und erlebt hat in der vergangenen Woche. Als Jünger Jesu lernen wir klug zu leben, wenn wir uns Jesus zuwenden, der die vollkommene Offenbarung von Gottes Wesen und Willen ist, der auch uns das Heil und diese Beziehung erst ermöglicht. Und uns dann von ihm, von Jesus, korrigieren zu lassen und immer lernbereit zu bleiben. Denn ich hatte ja schon gesagt, das ist die Grunddefinition von Jünger sein. Lernender bleiben. Und damals wie heute stehen wir vor der Entscheidung, klug zu werden oder dumm zu bleiben. Und das Buch der Sprüche hat in den ersten 9 Kapiteln so mehrere Reden des Vaters an den Sohn. Und am Ende dieser Reden, in Kapitel 9, das möchte ich euch vorlesen, wird genau diese Entscheidung auch beschrieben, in einer sehr schönen, poetischen Form. Und ich beginne in Kapitel 8 von Vers 32. Sohn, hört nun auf mich, meine Söhne, schreibt Salomo. Wohl denen, die meine Wege einhalten, höret die Mahnung und werdet weise. Und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, spricht die Weisheit, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und dann malt Salomo ein sehr schönes Bild hier. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre 7 Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre Mägde aus zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf dem Weg der Klugheit. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Da merken wir es. Die Beziehung zu Gott ist der Schlüssel. Und dann heißt es weiter, denn durch mich werden deine Tage viel werden und die Jahre deines Lebens sich mehren. Bist du weise, so bist du es dir zugute. Bist du ein Spötter, so musst du es allein tragen. Und dann im Gegensatz, Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, verführerisch und weiß nichts von Scham. Sie sitzt vor der Tür ihres Hauses, auf ihrem Thron, auf den Höhen der Stadt, einzuladen alle, die vorübergehen und richtig auf ihren Wegen wandeln. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. Er weiß aber nicht, dass dort nur die Schatten wohnen, dass ihre Gäste in der Tiefe des Todes hausen. Amen.